Willkommen zur ersten Ausgabe von Literamour, dem deutsch-französischen Podcast von
Clarisse Gosset
und Sigrid Brinkmann. Wir sind Journalistinnen, leben in Berlin, arbeiten seit vielen Jahren freiberuflich fürs Radio und wollen Bücher vorstellen, die noch nicht ins Deutsche übersetzt worden sind.
Oder ins Französische. Und deshalb gibt es unseren Podcast auch in zwei Fassungen. Immer zum 15. eines Monats produzieren wir neue Folgen, jede in einer Länge von etwa 30 Minuten.
Wir werden Autoren und Autorinnen zu Hause besuchen, uns mit ihnen an ihren Lieblingsplätzen treffen, in Berlin oder anderswo, mal drin, mal draußen. Und solange Corona unseren Radios noch einschränkt, schalten wir uns auch zusammen. Die Entscheidung, unsere erste Ausgabe Camille de Toledo zu widmen, fiel sehr schnell. Sein Buch Thésée sa vie nouvelle war unter den 4 Finalisten für den Prix Goncourt 2020. Das hat uns gefreut, war für unsere Wahl aber nicht ausschlaggebend. Es ist der dringliche, fragende, intime Erzählton, von dem wir uns direkt angesprochen fühlten.
Camille de Toledo erzählt von der Sinnsuche, auf die sich Thésée begibt. Sein Bruder hat sich umgebracht, seine Mutter ist plötzlich an Herzversagen gestorben, sein Vater erlag wenige Jahre später einem Leiden. Und Thésées Körper beginnt allmählich zu versagen.
Er beschließt, seinen Wohnort zu verlassen. Er nennt ihn die Stadt im Westen und man erkennt schnell, dass damit Paris gemeint ist. Er will die Vergangenheit hinter sich lassen, in ein fremdes, kulturelles Umfeld eintauchen und sich auch in einer Sprache, die er nicht versteht, wiederfinden. Mit seinen 3 kleinen Kindern und 3 Kartons mit persönlichen Dokumenten seiner Familie zieht er in die Stadt des Ostens, nach Berlin.
Hallo?
Bonjour.
Bonjour, c'est nous.
C'est Sigrid et Clarisse.
Ah oui, ça marche. Il fallait tourner le bouton.
Camille de Toledo lebt seit gut 10 Jahren in der Stadt des Ostens, in Berlin. Er hat uns an einem frostigen Novembermorgen bei sich zu Hause empfangen, um über sein Buch Thésée sa vie nouvelle zu sprechen.
Bonjour.
Bonjour.
On ne sait plus.
Pardon.
On vous a apporté des fleurs en fait.
Ah, c'est adorable. Merci.
Bonjour.
Camille de Toledo liest die ersten Seiten des Romans, die wie ein langes Gedicht gesetzt sind.
Toi, mon frère, dis-moi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Tu es né le 26 janvier 1973. Quelques mois après ta naissance, ce fut le premier choc pétrolier qui annonçait la fin d'un monde, de l'énergie infinie. Après plus de 30 ans d'une crise du capitalisme, tu as rendu ta vie, et je suis depuis ce jour ton survivant, celui qui porte sur son dos l'énigme de ta mort.
Du, mein Bruder, sag mir, wer begeht den Mord an einem Menschen, der sich umbringt? Mit dieser Frage beginnt Camille de Toledos Buch Thésée sa vie nouvelle. Das Ich, das da spricht, will das Rätsel um den Tod des Bruders lösen. Er muss es tun, denn die lückenhafte Kenntnis der eigenen Familiengeschichte hat seinen Körper über eine lange Zeit hinweg geschwächt. Im Körper, sagt Camille de Toledo, verdichten sich sämtliche Bindungen. Im Exil, im Älterwerden können sie sich lösen. Wir wollten wissen, wie er zu der zentralen Frage des Romans gefunden hat. Wer begeht den Mord an einem Menschen, der sich umbringt?
Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Est une question à laquelle j'ai mis du temps à arriver. Vous savez, on travaille, j'ai travaillé avec justement.
Wer begeht den Mord an einem Menschen, der sich umbringt? Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um diese Frage so stellen zu können. Ich musste mich erst in die persönlichen Dokumente vertiefen, um zu verstehen, was passiert war. Ja, ich denke, wir Schriftsteller gehen immer von biografischem Material aus. Und mein Buch richtet sich tatsächlich an eine tote Person. Ich spreche meinen älteren Bruder an, aber nicht nur ihn. Literatur bzw. das Schreiben ermöglicht einem, nicht auf sich bezogen zu bleiben oder auf uns im familiären Sinne. Man findet zu einem Wir. Es hat Zeit gebraucht, dahin zu kommen. Ich habe versucht, den Todestrieb zu verstehen und das, was sich von Generation zu Generation fortsetzt.
Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue?
Wer begeht den Mord an einem Menschen, der sich umbringt? Diese Frage führt uns schlagartig weg von der Annahme, der Suizid sei ein selbstgewählter Tod, ein freiwilliger Akt. Sie gibt auch der Gesellschaft nicht unmittelbar Schuld. Die Frage impliziert die Geschichte, in der speziellen Weise, wie Schockerlebnisse von einer Generation an die nächste weitergegeben werden und viele Jahre später zum Tode führen können. Das deutsche Wort Selbstmord finde ich zutreffender.
D'ailleurs en allemand, c'est un mot que je trouve plus juste. Je crois qu'on dit parfois Selbstmord. Et je trouve que le mot français, j'étais gêné d'ailleurs avec ça, c'est que
im Französischen sprechen wir von Suizid. Da klingt zu viel Romantik an. Man denkt an Werther. Jean Améry sprach vom Hand an sich legen. Das trifft es. Ja, es geht um die Suche nach dem, was uns über die Zeiten hindurch tötet.
C'est d'abord une enquête sur ce qui nous tue à travers le temps, Thésée.
Thésée, sa vie nouvelle, steht in der Tradition des deutschen Schriftstellers W.G. Sebald, der kontinuierlich erforschte, was im Verlauf der Zeit tödliche Wirkung entfalten kann.
Wir haben Camille de Toledo gebeten, uns zu erzählen, wie der Roman entstanden ist.
Je cherche à chaque fois, je crois, hein, mais c'est une question aussi, je pense que beaucoup d'autres écrivains se posent, c'est quand on entre dans une histoire, on cherche d'où ça écrit.
Ich glaube, dass viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen, wenn sie anfangen, eine Geschichte zu erzählen, den Punkt suchen, von dem aus sich diese schreibt. Das gilt für jedes Buch. Von wo aus und in wessen Richtung schreibt es sich? Es geht um den Ausgangspunkt und das Ziel, wie bei einem Brief. Wer schreibt und wer ist der Adressat? Und da es um Fiktion geht, wir sind schließlich Schriftsteller, schreiben wir eben nicht nur Briefe, sei es an unsere Eltern oder unsere Toten oder unsere Brüder. Kafkas Brief an den Vater hat eine zeitlose Aussagekraft. Aber durch das Schreiben entstehen Verflechtungen und Verschiebungen. Als ich Vie potentielle schrieb, war mein Leben zersplittert. Ich hatte mich in Fiktionen verloren. Diese Fiktionalisierung unseres Lebens, diese Virtualisierung von allem, habe ich als gesteigerten Bovarisme bezeichnet, also als hochgradiges Unbefriedigtsein. Vie potentielle erzählt von Rissen, die durch ein Leben gehen, von Leuten, die sich in Fiktionen verlieren. Ich habe meinen Vater verloren und spürte beim Lesen des Manuskripts, dass etwas fehlte. Und so habe ich zu der Erzählerfigur Abraham gefunden. Abraham ist derjenige, der sich in der Bibel die Frage nach dem Erbe und dessen Weitergabe stellt. Wem hinterlassen wir die Welt? Und schon stellt sich die Frage nach dem Ursprung der Weitergabe. Als ich an diesem Punkt angelangt war, habe ich mir gesagt, gut, ich füge dem Text etwas hinzu, was ich Exegese nenne. Und bei Thésée sa vie nouvelle tauchte diese Frage wieder auf. Was dieses Zeitenlabyrinth, die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Kriege und die politische Macht mit dem Körper anrichten. Der Topos des Labyrinths hat mich schon lange vorher beschäftigt. Es schien mir folgerichtig, an diesen Punkt zu gelangen.
Me semblait ce vaste labyrinthe. J'ai quand même beaucoup travaillé autour de la figure du labyrinthe. Et donc ça m'a paru très juste à un moment d'arriver à ce lieu-là.
In der Entstehungsphase hatte Camille de Toledo seinem Text den provisorischen Titel Totenbuch gegeben. Der Erzähler war sich inmitten von Erinnerungen und den Einschlägen der Geschichte abhanden gekommen. Er war verloren. Was bedeutet ihm also der Mythos des legendären Königs von Athen, Theseus?
L'histoire de Thésée, dans son archaïsme, dans l'arché, ce qui fonde ce récit, c'est l'histoire d'une royauté cachée, et on le retrouve dans le livre, ce rêve d'Ovid d'être un roi.
Die Geschichte von Theseus ist archaisch. Ihre Verwurzelung in der Arche, im Urgrund der Welt, das ist der Boden der Erzählung. Es geht um die Geschichte eines verborgenen Königreichs, das man im Buch wiederfindet. Der junge Ovid träumt davon, ein jüdischer König in Frankreich zu sein. Was mich an der Geschichte von Theseus am meisten berührt, ist die Frage, wer ist der Minotaurus? Man versucht unentwegt herauszubekommen, wer uns frisst und tötet. In der Theseus-Sage zahlt die Jugend den Preis für die Geschichte und die Kriegsniederlagen. Und sie bezahlt bis heute im Namen der Geschichte. Junge Körper, Männer wie Frauen, werden dem Ungeheuer in den Rachen geworfen. Theseus macht Schluss damit, diesen Tribut an die Geschichte zu zahlen. Das gilt doch auch für die Geschichte Europas. Wie lange noch muss für das, was geschehen ist, bezahlt werden? Die Befreiung von der Vergangenheit, darum geht es Theseus im Innersten.
Et puis, évidemment, une chose qui m'avait beaucoup touché enfant, quand ma mère me lisait cette histoire.
Meine Mutter hat mir die Sage von Theseus vorgelesen, als ich noch klein war. Mich hat Theseus Irrtum aufgewühlt. Er triumphiert, er siegt, aber zuvor hat er Ariadne verraten. Da gibt es etwas nicht Wiedergutzumachendes. Ja, man versucht es, aber es gelingt nicht wirklich. Es war der Irrtum mit den Farben des Segels, der Theseus Vater Selbstmord begehen ließ. In meinem Buch tötet sich Talmai, der Urgroßvater meines Erzählers, im November 1939. Das wirft die Frage auf, wer hat den Tod verursacht? Und ich schreibe, er ist dem Kummer zuvorgekommen. Anders als in der Odyssee findet die Sage von Theseus ein schlechtes Ende. Odysseus wird von seiner Frau ersehnt. Sein Sohn wartet auf ihn, alles geht wie früher weiter. Die Frau führt weiterhin das Haus, das kann man heute nicht mehr erzählen. Odysseus ist passé, anders als Theseus. Er scheint mir in die heutige Zeit zu passen.
Donc tout ça ne va plus aujourd'hui. Ulysse ne va plus. Mais Thésée me semble plus juste par rapport à notre temps.
Thésée sucht und bekämpft den Minotaurus in Berlin. Er begibt sich ins Zentrum des Bösen, in die Stadt, in der die Auslöschung der Juden Europas beschlossen worden war. Was erwarteten Thésée und Camille de Toledo vom Exil in Berlin?
C'est une question très, très profonde en fait. À commencer par cette ville. Cette ville, parfois on dirait avec les mots de Boris Cyrulnik ou de la psychologie, on dirait que c'est une ville résiliente. C'est une ville qui est comme un sphinx en fait.
Also, um mit der Stadt zu beginnen. Mit den Worten des Neurologen und Psychiaters Boris Cyrulnik würde man Berlin als eine resiliente Stadt bezeichnen. Im Buch schreibe ich, dass Berlin aus Nähten, Verletzungen und Narben besteht. Und dass auf den Narben etwas passiert. Dass es da Leben gibt. Dass etwas wieder auflebt. Was mich anrührt, ist auch, dass in dieser Stadt das Urbane mit der Natur verwächst. Es gibt diese hohlen Zähne, dieses Brachland, dieses Wort dürfte Walter Benjamin gefallen haben. Ja, es war kompliziert für mich, denn ich hatte wirklich das Gefühl, mich dem Ungeheuer ausgeliefert zu haben. Ich dachte, ich entkomme der Vergangenheit, während ich viel mehr von ihr eingeholt wurde. Von der ganzen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mein Weggehen aus Paris war eine Art Paradox. Ich wende mich an die Toten und an meine Kinder. Unsere Toten und unsere Kinder, das sind für mich die einzig möglichen Adressaten. Wie lebt man zwischen Lebenden und Toten?
Et à travers mes morts, je m'adresse à nos morts et à nos enfants, qui est pour moi la seule question de l'adresse. Comment est-ce que l'on vit entre des morts et des vivants? Et pour mes enfants, je me souviens.
Ich erinnere mich, mir gesagt zu haben, ich wäre glücklich, wenn meine Kinder hier aufwüchsen, weil Berlin eine Stadt der Kindheit ist, weil hier etwas entsteht. Und gleichzeitig gibt der Ort mir die Möglichkeit, ihnen zu erklären, woher ich komme. Ich bin ein Kind des 20. Jahrhunderts, eines Jahrhunderts, das sie nicht kennengelernt haben. Berlin befindet sich für mich an der Schnittstelle des 20. zum 21. Jahrhundert, wo es darum geht, die Natur wieder in unser Leben zurückzuholen. Da zu schreiben, wo eine Wunde vorherrscht, das heißt, in Berlin zu schreiben und dabei zugleich sich zwischen den Jahrhunderten zu bewegen.
Voilà, j'étais à cet endroit-là, à cet endroit de la blessure. Écrire au lieu de la blessure, c'est sans doute écrire depuis Berlin.
Mein Essay über die europäische Traurigkeit, das leider noch nicht ins Deutsche übersetzte Buch Le Être et le Boulot, ist 2009 in Berlin entstanden. Was die Beziehung zur Sprache betrifft, war das ungleich härter. Jetzt geht's besser. Ich habe weniger Angst vor dem, was ich das Über-Ich der deutschen Sprache nenne. Das ist ein wirklich hartes, forderndes Über-Ich, das die Frage nach dem Verhältnis zu Regeln stellt. Und der Bezug zum Gesetz, das ist dann auch etwas sehr Jüdisches. Gegen was darf man in der Sprache verstoßen?
Maintenant ça va, j'ai moins peur de ce que j'appelle le surmoi, le Über-Ich de la langue allemande.
Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen und wollte auch das Jiddische wiederfinden. Es war mir nicht geläufig. Das Ladino ist mir vertraut und ich habe als Schriftsteller ja auch den sephardischen Namen meiner Großmutter angenommen, de Toledo.
Qu'est-ce qu'on a le droit de transgresser dans la langue? Et ça a été très dur. Avant de partir, j'avais commencé des études, je voulais retrouver le Yiddish. Et quand je dis retrouver, ça n'est pas une langue familiale pour moi, puisque c'est plutôt pour moi le judéo-espagnol, si je m'en réfère au nom de ma grand-mère de Toledo.
Thésée erlebt den Zusammenbruch seines Körpers. Camille de Toledo zieht eine Parallele zwischen dem Schicksal seiner Erzählerfigur und dem des Kontinents Europa.
Ce que ce livre m'a aidé à comprendre aussi du siècle qu'on a quitté, c'est cette bascule entre une première moitié de siècle qui a coupé, détruit, anéanti des généalogies, fragilisé ce que j'appelle la matière humaine, qui l'a brassé, qui l'a...
Mich hat das Buch über das vergangene Jahrhundert gelehrt, den Balanceakt der ersten Hälfte des Jahrhunderts zu verstehen. Sie hat Genealogien zerstört und ausgelöscht. Sie hat das, was ich die menschliche Materie nenne, verwundbar gemacht. Sie hat Humankapital ins Exil getrieben. Und heute werden unsere Ökosysteme aus dem Gleichgewicht gebracht. Der Kapitalismus schädigt und zerstört unsere Umwelt und Lebensformen, so wie die Geschichte das Leben von Männern, Frauen und Kindern beschädigt oder vernichtet hat. Der Lebensdrang nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein großes Vergessen begünstigt. Das muss man zur Entlastung von Thésées Eltern sagen. Er versucht zu verstehen, selbst wenn man ihm nur Ruinen hinterlassen hat, nur Wut, Unvollendetes. Er gibt dem Zorn niemals nach. Er sagt, ich werde versuchen, mich darüber hinwegzusetzen.
De la colère, des procès inachevés. Il ne cède jamais devant cette colère. Il dit, je vais l'exprimer, mais simplement, je vais passer outre. Je vais essayer d'aller au-delà.
Von 1945 bis 1973 wurde alles daran gesetzt, das Leben wieder voranzubringen. Der ganze Wiederaufbau-Elan basierte auf Angst. Auf der Angst vor dem Tod, vor Hunger, vor dem Verlust der Kinder, auf der Angst vor den vorangegangenen Kriegen. Das große Projekt Europa bestand darin, sich der Angst ebenso zu entledigen wie der Herkünfte. Egal, ob man deutsch war, jüdisch oder aus den Kolonien kam und auf europäischem Terrain kämpfte. Es war der große Versuch, der Angst zu entkommen. Nathaniel, Thésées Großvater, der einen Konzern begründet hat, will Europa ernähren. Er will eine Welt des Überflusses hinterlassen. Und wir, die Generation von Thésée und Jérôme, wir haben all die Verletzlichkeiten, die wir doch wegwischen und vergessen wollten, wieder aufbrechen sehen. In Thésée sind verschiedene Hinterlassenschaften miteinander verflochten. Das ganze Buch kreist um das, was mir der Name Toledo bedeutet. Toledo ist eine Stadt der drei Religionen. Thésée begibt sich in das strukturelle Zentrum Europas. Sein Name fußt in der griechischen Mythologie und Jérôme steht als Übersetzer in der christlichen Tradition. Thésées Eltern heiraten christlich. Da wird etwas verschleiert und ich benutze vorzeitliche jüdische Vornamen. Nissim kämpft im Ersten Weltkrieg an der Front. Es gibt eine jüdisch-arabische Verbrüderung. Es kämpfen auch algerische und marokkanische Soldaten für Frankreich. Ich arbeite immer an den Nervenpunkten, wo Erinnerungen an Schmerz und an Verwundungen ineinander fallen.
In Thésées sa vie nouvelle begibt sich Camille de Toledo auf die Suche nach seinen eigenen Wurzeln.
J'ai été élevé, vous avez raison de le dire, dans deux formes de secrets, de formes de cachets. On a caché des morts, des suicides, du côté de ma famille française et catholique. Et on a caché le judaïsme maran, qui était là présent. Mais dans mon empreinte d'enfant.
Ich bin mit zweierlei Geheimnissen groß geworden. Man hat Tote verheimlicht und Selbstmorde, die im französisch-katholischen Zweig meiner Familie geschehen sind. Den zwangsgetauften jüdischen Teil hat man versteckt. Aber er war doch präsent für mich, seit meiner Kindheit. Mein Vater hat sich in seinen letzten Lebensjahren damit auseinandergesetzt. Und ich erinnere mich daran, dass wir 1992, ich war 17 Jahre alt, nach Toledo gefahren sind, als der Vertreibung der Juden aus Spanien gedacht wurde. Als ich klein war, haben andere Kinder meinem Bruder und mir hinterhergerufen, guckt mal, die Juden fahren Fahrrad, das ist biografisches Material. In Wahrheit haben sie auf uns gespuckt. Aber über den wandernden Juden wurde bei uns nie gesprochen, obwohl diese Realität auch das ganze 20. Jahrhundert so sehr durchzieht. Es gibt ein doppeltes Echo. In Spanien musste man vor langer Zeit seinen jüdischen Glauben verbergen. Nahm man den Christlichen nicht an, wurde man vertrieben. Man musste seine Bindung an bestimmte Gebete verheimlichen. Und im 20. Jahrhundert musste man sich wieder verstecken, um zu überleben. Meine Großmutter hieß de Toledo. Sie hat einen Katholiken geheiratet und den Namen Mittal angenommen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie dann wieder als Jüdin abgestempelt, weil die Gesetze geändert wurden. Das Judentum war mein ganzes Leben lang eine Frage.
Biografische und zeitgeschichtliche Ebenen verschränken sich in der Fiktion Thésée-Savie Nouvelle. Fotografien und Reproduktion von Briefen werden in den Text gesetzt. Das Layout variiert.
La forme de Thésée-Savie Nouvelle, voilà, s'est trouvée au fil du travail. Peut-être que je commence par le plus frappant, qui est ce montage, comme dans un.
Das Auffälligste ist sicherlich die Montage von Bildern und Beweisstücken. Man kann das Buch nehmen und die Bilder als solche betrachten. Bilder eben. Aber für mich sind sie Zeugen. Ich habe viel Zwiesprache gehalten mit den Toten. Ich habe sie gefragt, ob ihnen die Namen, die ich ihnen gebe, gefallen. Ich habe meine Mutter gefragt, gefällt ihr der Name Esther? Sie hat gelächelt. Es gibt eine Rekordierung. Man rekordiert Geschichten. Ich habe die Toten um Erlaubnis gebeten. Talmai Nissim. Ich war ununterbrochen im Dialog mit ihnen. Ich meditiere manchmal 3-4 Stunden am Tag. Das Bild meines Bruders ist der Punkt, an dem in meinem Buch alles zusammenfindet. Es ist sein Gesicht, es sind seine Augen. Das ist der Moment, da ich ihn wiederfinde, nachdem ich ihn verloren habe. Und indem das geschieht, kehren meine Kindheit und meine Lebenskräfte zurück. Die anderen Bilder sind weniger bestimmt. Und es gibt Stimmen, ähnlich einem Chor. Theses Körper ist ein Schriftkörper, ein Medium, ein Gedächtniskörper, der einen Widerhall erzeugt. Das Buch ist ein geistiger Raum, ein Herzensraum. Das Wort Ruhe berührt mich. Wenn das Verflochtene zur Ruhe kommt, verändert sich das Leben. Für mich ist die Lektüre, das Öffnen eines Buches, eines Gebetbuches oder der Besuch eines Tempels, einer Kirche oder einer Synagoge der Moment, in dem die Seele zur Ruhe kommt. Und es gibt kein Leben ohne Ruhepause. Ich habe Le Livre de la Faim et de la Soif geschrieben, um Nein zu sagen. Man kann nicht so weitermachen. Das Buch muss etwas anderes anbieten als den Überfluss. Wenn nicht, macht man mit dem Buch, was der Kapitalismus mit unserem Leben anrichtet.
Thésée-Savie Nouvelle ist im Verlag Verdier erschienen. Der Roman war in der Endauswahl für den Prix Goncourt 2020. Karin Uttendörfer wird das Buch für den Luchterhand Verlag ins Deutsche übersetzen. In der zweiten Ausgabe von Literamour sprechen wir mit Anne Weber über ihr Buch Annette, ein Heldinnen-Epos. Sie ist dafür letzten Oktober mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Bevor wir uns gleich verabschieden, gibt es noch einen Good Cœur. Für Sigrid rangiert diesen Monat ein neues Buch von Robert Baubert ganz oben. Ich habe Baubert für mich vor vielen Jahren entdeckt, als sein Debütroman »Was gibt's Neues vom Krieg« für Deutschlandradio 1998 von Christiane Ohaus als Hörspiel inszeniert wurde.
Robert Bouberts neues Buch, Par instant, la vie n'est pas sûre, besteht aus Briefen und Erinnerungen an gemeinsame Projekte, aus privaten Fotos und Filmstills, die bei der Arbeit mit dem 2011 verstorbenen, schmerzlich vermissten Freund Pierre Dumayet entstanden. Denn Bouber war Dokumentarfilmer, bevor er Prosa zu schreiben anfing. Vor vielen Jahren hat er mir bei einem Gang durch die Straßen seiner Kindheit und Jugend in Paris von Menschen erzählt, die in seinem Leben Weichen gestellt haben. Dazu gehörte der früh verstorbene Schriftsteller Georges Perec, mit dem Robert Baubert einen Film über Ellis Island gedreht hat und der ihn dazu ermutigte, den Roman »Was gibt's Neues vom Krieg« zu schreiben. Sehr wichtig war auch Bouberts Verleger, der 2018 tödlich verunglückte Paul Otschakowski Laurence. Und viel früher spielte François Truffaut eine wichtige Rolle in seinem Leben. Am Set für Truffauts Film »Sie küssten und sie schlugen ihn« kümmerte sich Robert Boubert während der Drehpausen um die vielen Kinder, die gerade keinen Auftritt hatten. Und das klappte sehr gut.
Un jour, je lis dans le journal que François Truffaut cherche des enfants pour un film à faire. Alors, je dis, il cherche des enfants. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants. J'adorais monter des spectacles avec eux. On ne sait jamais. Donc, je lui ai envoyé une lettre. Et puis, un jour, le téléphone sonne. C'est Truffaut qui m'appelle. Il me dit, écoutez, venez me dépanner. Il y a 30 gosses que j'ai choisis volontairement très, très durs. Mais on n'arrive pas à tourner parce qu'il n'y a personne pour les tenir. On tourne avec tout le monde, il n'y a pas de problème si je veux tourner une récréation. Mais si je veux faire un plan avec deux enfants, les autres font un tel chahut qu'on ne peut pas tourner. Alors j'ai dit, écoutez, je vais faire porter malade là où je suis. Vous me donnez 24 heures et j'arrive. Alors je me suis fait porter malade, je suis arrivé. J'avais tellement envie de faire ce film que j'ai vraiment eu la fièvre. Et puis le lendemain, j'étais sur le plateau de Truffaut, j'avais plus de fièvre, plus rien du tout. Et j'ai organisé des jeux de mimes, etc. Enfin, donc, et ça s'est bien passé à la fin du film. Il m'a dit, écoutez, comme... je suis très très content de notre collaboration. Et puisque vous voulez faire du cinéma, pour mon prochain film, je vous prends comme assistant.
Robert Boubert über seine erste Begegnung mit François Truffaut, der ihn danach als Assistent für die Filme »Schießen Sie auf den Pianisten« und »Jules und Jim« engagierte. Diese Episode ist Teil eines langen Gesprächs, das ich 2001 mit Robert Boubert in Paris geführt habe.
Das war Sigrid's Gutkör. Par instant, La vie n'est pas sûre von Robert Boubert ist bei POL erschienen.
Und das war's für heute. Wir hoffen, die erste Folge unseres deutsch-französischen Literatur-Podcasts hat Ihnen gefallen. Christian Rusitschka hat unsere Übersetzung der Worte von Camille de Toledo gelesen und Jean Schimschak hat für den guten Ton gesorgt. Danke euch beiden.
Am 15. Februar hören Sie dann ein Gespräch mit Anne Weber. Und wir fragen Frédéric Sirier, was geschah, als Jean-Paul Sartre 1961 Franz Fanon in Rom traf und mit ihm über dessen antikolonialistisches Manifest »Die Verdammten dieser Erde« diskutierte. Bis dahin gute Lektüren und vielleicht haben Sie Lust, uns zu schreiben an literamour.com. Literamour mit Doppel-T, einem Akzent, dem Akzent aigu und einem S am Ende, weil wir Liebe im Plural mögen. Und das waren Clarisse Gosset und
Sigrid Brinkmann.